Hallo zusammen, willkommen zurück bei meinem Podcast. Heute wieder mit einem Gast am Start, nämlich den Joey. Hello.
Hi Niki, danke da sein zu dürfen.
Ja, danke, dass du mit dabei bist. Wir sprechen heute über ein altbekanntes Thema, und zwar geht es um die Reps in Reserve. Sollte man wirklich gemäß Reps in Reserve trainieren oder nicht? Wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Bin auch gespannt, was deine Meinung so zu dem Thema ist. Aber bevor wir einsteigen, wie geht's dir denn? Was gibt's Neues bei dir? Erzähl mal.
Da hat sich jetzt einiges getan. Mein Business ist sehr gewachsen. Ich coache jetzt gerade sehr viele Leute. Was sehr schön ist, ist ein tolles Team, sehr harmonisch. Da achte ich sehr drauf. Ja, ansonsten, was hat sich geändert? Die Halle ist immer noch die gleiche. Ich bin immer noch der Hybrid Coach. Das heißt, ich trainiere weiter Leute vor Ort und online. Wird nur auch mehr online zurzeit. Ansonsten sind die Wettkämpfe vorbei. Das ist gerade so ein bisschen gemütlicher. Bei mir sind die Wettkämpfe vorbei. Die Saison ist ja immer. Die kann ja bis Dezember gehen, musste nicht. Ja, habe gerade einige Athleten, die sich fürs Frühjahr vorbereiten, einen für den Sommer. Das wird jetzt spannend. Ja, und bei dir, Niki?
Bei mir gibt's eigentlich nicht viel Neues. Ich habe auch einige Athleten für nächstes Jahr, unterschiedliche Verbände. Ich bin auch die ganze Zeit dabei, abzuwarten, wann endlich die Daten von den einzelnen Verbänden online sind, damit ich auch so ein bisschen planen und kalkulieren kann, wo ich wann sein muss, und natürlich auch, welche Wettkämpfe die Athleten dann machen wollen. Das muss ja auch für die stimmig sein. Aber ja, bin auf jeden Fall gespannt, sehr zuversichtlich und freue mich darauf. Wenn es dann endlich soweit ist, ist es immer so dieser Moment, wenn dann deine Athleten auf der Bühne stehen und du siehst sie dann von unten und denkst du so, oh mein Gott, da geht so voll dein Herz auf. Ich finde, es ist immer viel, viel schöner, als wenn man selber auf der Bühne steht.
Kriegt auch immer Gänsehaut, wenn jemand dann so
Ja.
platziert und ja, schön,
Wird auf
ja.
jeden Fall cool. In welchen Verbänden starten deine Athleten?
Wir haben GmbF, NAC, NPC.
Okay. Auch
Kein einziger. Ja,
früher hast du
früher.
gesagt, ne? Das heißt, dann werden wir uns höchstwahrscheinlich auf den ein oder anderen Wettkämpfen sehen. Cool.
Wird schön.
Ich freue mich. Ja, wird auf jeden Fall schön. Ja, ansonsten gibt's bei mir nichts Neues. Wettkampfsaison ist vorbei. Ja. Bald beginnt die Weihnachtszeit. Und dann ist das Jahr zu Ende, aber ich bin auch voller Zuversicht so für das nächste Jahr. Hoffe mal, dass es besser laufen wird als dieses Jahr, sagen wir mal so. Aber das hofft ja, glaube ich, jeder. Zu deinem Fitnessstudio kannst du vielleicht noch kurz erzählen, seit wann hast du das denn? Und ganz wichtig, was mich interessieren würde, weil viele Fitnessstudios haben coole Geräte, aber es ist immer ein Mangel da an Beingeräten. Welche Beingeräte hat dein Gym? Erzähl mal.
Also ich habe sehr viele Multigeräte, weil ich ein Boutique-Fitnessstudio bin, also Boutique-Personal-Training-Studio. Das heißt auch, ich bin auf 100 Quadratmeter, nur 100 Quadratmeter. Dadurch habe ich Kombigeräte. Ich habe zwei Hack-Squats, die sind aber unterschiedlich. Eine Seated Hack-Squat, die kann man zu einer ganz normalen Hack-Squat dann umfunktionieren. Eine 45-Grad-Beinpresse mit einer normalen Hack-Squat. Die werde ich aber noch ehrlich gesagt verändern, weil mir die Range of Motion da noch nicht so gefällt. Und die werde ich ein bisschen bearbeiten, indem ich das Gerät modifiziert. Dann habe ich natürlich die Multipresse, Multipresse, Kniebeuge. Ich habe auch dafür so ein Pedal, dass du eigentlich eine liegende Beinpresse machen kannst. Beinstrecker, Beinbeuger, Beinbeuger sitzend, Beinbeuger liegend, wohlbemerkt. Eine Wadenmaschine, wobei die ist auch an der Beinpresse mit dran. Und sonst, was ist das an Beingeräten? Ja, ich benutze Multipresse. Ja, natürlich habe ich einen Rack für Kniebeugen. Für Ausfallschritte, für RDLs, also die Basics, die gehen alle auch noch. So ein paar Multikulti, fancy Dinger, die keinen Namen haben, um noch ein bisschen Beine besser zu treffen vom Winkel her. Aber das sind erstmal die Beingeräte.
Ist auf jeden Fall mehr als einige Studios haben. Ich weiß, in dem Fitnessstudio, wo ich jetzt in Memmingen immer trainiere, oh mein Gott, das hat, glaube ich, gefühlt 4 Jahre gedauert oder 5, bis endlich die Reklamationen von den Kunden angenommen wurden und die Beinstrecker und Beinbeugermaschinen ausgewechselt wurden, weil die einfach unbrauchbar waren. Das war echt ein Heckmeck. Also die Polster haben wehgetan, der Winkel war schlecht. Deswegen bin ich da so einfach dankbar, dass es jetzt funktioniert. Aber ja, ich weiß auch, wie wichtig das ist, vor allem eben für uns Sportler, die es so ein bisschen mehr auf High Level machen, wie wichtig es ist, ein gutes Equipment zu haben. Muss natürlich, also meiner Meinung nach, es muss jetzt nicht irgendwie von der Marke her unbedingt eine gewisse Marke sein. Es geht tatsächlich eigentlich eher darum, dass der Winkel passt, dass man auch den Muskel gut trifft und dass es einfach vom Handling her sehr einfach ist.
Da kann ich nur zu 100% zustimmen.
Hast du eine bestimmte Marke in deinem Boutique-Gym oder?
Also ich habe damals sehr viel mit ATX zusammengearbeitet, weil, aber das ist jetzt alles nicht beinlastig. Also ich hatte übrigens auch noch einen Pendulum-Squat, fällt mir auf. Der hat mir so mittelmäßig gefallen. Da gibt es definitiv bessere. Aber ich liebe Nautilus. Ich habe leider keine Nautilus High Row oder keine Lat-Pulldown von Nautilus. Hätte ich gerne. Ist einer der Sachen, die ich sehr gerne suche noch. Also wenn ihr da einen Tipp habt, her damit. Ansonsten muss ich aber auch sagen, mir fehlt das Equipment. Aber ATX ist halt so, du kannst Sachen sehr gut umbauen und umfunktionieren, dass du zum Beispiel Brustpressen hast. Ich habe zwei Geräte komplett selbst designt. Bei Biomorph, so heißen die. Biomorph Fitness oder nee, Binorm Fitness, auch irgendwie sowas aus Spanien. Die haben mir erlaubt, meine Geräte selbst zu designen. Das ist einmal eine Brustpresse, die so funktioniert wie ein Hammer Strength. Die Flachbank-Brustpresse mit Scheibengewichte, also plate-loaded sind die. Und ich habe eine High Row und auf der anderen Seite befindet sich eine positive Brustpresse. Da habe ich die Winkel komplett verändert, sodass die High Row um einiges intensiver ist und um einiges mehr auf den Latt geht. Aber das haben die mir erlaubt, das haben sie so gemacht, dafür habe ich ordentlich Geld gezahlt. Deswegen, die wirst du auch so erstmal nicht finden. Das sind zwei Unikate. Und die feiere ich quasi so mit am meisten, ehrlich gesagt. Plus, ich habe so einen richtig, so einen Oldschool-Turm bei mir stehen. Der hat so geile Winkel, dass ich den auch feiere. Die Hude noch bis zack, buckt die Hude und du musst das Gewicht ziehen und du hast nicht sieben Umstellschrauben, nicht den siebenfachen Flaschenzug, sondern einfach direkt das Gewicht auf der Hand. Das ist auch, wenn du ein Ego hast, ist das scheiße. Wenn du kein Ego hast, dann ist das einfach ein geiles Gerät.
Muss
Ja.
dich unbedingt besuchen kommen in deinem neuen Gym. War ja leider noch nicht oder hatte noch nicht die Möglichkeit, dich zu besuchen. Aber das müssen wir mal bald ändern. Hab dich privat ja auch schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen.
War viel, viel bei uns beiden, glaube ich, oder?
Ja, viel, auch mit viel Arbeit verbunden natürlich. Du mit deinem Gym, mit deinen Kunden, ich auch mit meinem Hauptjob, Nebenjob. Ja, hatte ja jetzt auch meine eigene Wettkampfsaison. Wir haben ja noch 1,5 Monate. Vielleicht schaffen wir es ja noch dieses Jahr.
Da denke ich auch immer, wenn man das jetzt schon anspricht, es gibt jetzt sehr viele Leute, die dann sagen, okay, sehr schön, ich kann jetzt mal vielleicht ein Coaching annehmen oder ich möchte mich generell verändern ohne das Coaching. Die fangen immer erst am 1.1. an. Ich finde es immer so problematisch, wenn du komplett dein Leben am 1.1. umkrempeln musst, statt jetzt einfach anzufangen, einen Baustein umzudrehen. Also zu sagen, ich gehe jetzt ins Training fleißig und dann gucke ich danach so langsam auf die Ernährung. Dann genieße ich Weihnachten ein bisschen, genieße ein bisschen Silvester und ab dem 1.1. konzentriere ich mich dann nur noch auf einen Baustein, den ich verändern muss und nicht auf alle 10 gleichzeitig. Also Riesentipp an euch. Fangt jetzt an und verschwendet keine Zeit. Zeit ist die einzige Ressource, die ihr nicht unendlich habt.
Darüber habe ich auch mit Amy in der letzten Podcast-Folge gesprochen. Die meisten Sündigen bauen erstmal so Mist, sag ich mal. Und danach geht es darum, das, was man verbockt hat, wieder gerade zu biegen. Wieso aber eigentlich es nicht andersrum zu machen, so wie du es jetzt auch erwähnt hast, jetzt schon vorzuarbeiten, damit man mit keinem schlechten Gewissen die Weihnachtsfeiertage mehr genießen kann? Und danach macht man einfach wieder weiter. Anstatt sich danach irgendein schlechtes Gewissen einzureden. Und im Endeffekt fängt ja das schlechte Gewissen eigentlich schon an den Weihnachtsfeiertagen an. Das heißt, grundsätzlich denke ich, sind auch sehr, sehr viele Menschen dabei, die Weihnachten gar nicht so genießen können, weil sie sich da schon Gedanken machen. Ich nehme so und so viel Kilo zu und wie kriege ich das dann runter und schaffe ich das überhaupt? Und da fängt ja so da allein schon der Teufelskreis an. Aber wenn man am Anfang beziehungsweise in der Zeit zuvor schon mit einem Coach zusammenarbeitet und sich da einen Plan oder eine Struktur erarbeitet, dann fällt es zum einen viel, viel einfacher, weil man hat ja auch dann vom Coach, und ich denke, so machst du das auch, dass du deinen Kunden über die Weihnachtsfeiertage dann auch ein bisschen Flexibilität dalässt bezüglich der Ernährung, weil dann hat man ja sozusagen in dieser Zeit vom Coach dann auch das Go gegeben bekommen, ich darf an den Weihnachtsfeiertagen flexibler sein. Und dann ist es auch vom Mindset einfacher.
Und man nimmt nicht zwangsläufig zu, sondern lagert nur Wasser. Und dann geht der Kopf auch nicht crazy. Aber ja, so viel dazu.
Genau, andere Geschichte, aber heute geht es ja um die Reps in Reserve. Vielleicht mal kurz zur Erklärung, was bedeutet denn Reps in Reserve? Hab's ja gerade schon gesagt. Also RER ist die Kurzform, bedeutet Reps in Reserve oder Repetition in Reserve. Wenn man das jetzt auf Deutsch übersetzt, heißt es einfach die Wiederholungen in Reserve oder wie viele von uns auch sagen, Wiederholungen im Tank. Das bedeutet, es ist einfach ein Tool, das uns Sportlern die Möglichkeit gibt, strukturiert hart zu trainieren oder auch smart zu trainieren. Also entweder jemanden zu pushen, mehr ans Muskelversagen zu gehen oder eher mehr darauf zu achten, sich nicht komplett immer abzuschießen. So allgemein, arbeitest du denn mit Reps in Reserve in deinem Coaching? Und trainierst du selber nach dieser Methode oder nicht?
Ich muss ehrlich sagen, also im Coaching benutze ich sehr viel. Ich selbst benutze es auch, ja, nicht mehr so, wie ich es vielleicht damals habe. Ich empfehle es auch ma manchen Leuten gar nicht, in Reps in Reserve zu trainieren, weil die eben, und das hat man auch so gesagt, wie viel habe ich denn eigentlich im Tank? Was bedeutet denn überhaupt das Maximum? Da kenne ich ganz viele, die kennen ihr Maximum nicht. Da müssen die vielleicht erstmal dieses Maximum erreichen, um zu sagen, was sind Reps in Reserve? Also ist Reps in Reserve für mich, für jedermann, da kann ich jetzt schon mal vorweggreifen, nicht zwangsläufig, aber es ist das beste Tool für Progressive Overload. Und das ist auch das, was man eigentlich erreichen will, wenn du sagst, ich möchte progressiv meine Leistung maximieren, um dann auch nicht auszubrennen, um smart zu trainieren. Das fand ich auch schön. Smart. Verletzungen vorzubeugen, das ist so das Tool to go. Deswegen benutzen wir auch meistens RIR im Coaching. Ist halt wichtig, dass man sein Maximum kennt, weil es gibt auch ganz viele, die sagen, ich habe noch drei im Petto und dann schaut man sich das per Videoanalyse an oder direkt vor Ort und sagt, da waren eigentlich noch 7 bis 10 im Petto. Man muss vorher dieses Maximum kennen, bevor man mit diesem Parameter überhaupt arbeiten kann. Das ist ein Tool, was auch ganz viele Coaches einfach so rausschmeißen, sehe ich oft. Und dadurch, dass ich halt viele Lifestyle-Kunden habe, muss ich denen erstmal zeigen, was ist denn dein Maximum? Wenn ich ambitionierte Kraftsportler habe oder ambitionierte Wettkampfathleten, ist das seltener, dass ich sagen muss, das sind keine 3 Reps in Reserve, das kommt meistens erst gar nicht vor, sondern sehr schön, bremst dich mal bitte ein bisschen, weil sonst sind wir ganz schnell verletzt. Ich habe auch so ein Paradebeispiele, die viel, viel, viel zu hart trainieren und die schneller einen Deload brauchen und schneller eine Pause, weil die viel zu schneller im Overreaching sind. Da ist es das beste Tool to go, dass man progressiv sagt, jetzt schießen wir dich ab. Ne, wir brauchen als erfahrener Kraftsportler 80 bis 90% der maximalen Intensität, um Gains zu machen, als erfahrener Kraftsportler. Und deswegen arbeite ich da langsam hin. Und bei den Reps in Reserve, die ich auswähle, bin ich auch immer zwischen 80 und 90%. Und es ist dann so schön, jemanden, das so arbeite ich. Ich weiß, ich glaube, du arbeitest ähnlich, in den letzten 1 bis 2 Wochen komplett abzuschießen und sich dann eine Pause zu verdienen.
Genau, so mache ich das auch, wobei ich gemerkt habe in der Praxis, wenn ich im Vorfeld schon eine Planung mit den Athleten oder mit den Kunden allgemein mache, von wegen, okay, wir arbeiten jetzt 6 Wochen, in den ersten paar Wochen schießt du dich nicht komplett ab und über die Wochen steigst du zum einen dein Gewicht und du schießt dich dann auch ab bis zum Deload, der geplant ist, beispielsweise nach 6 Wochen, dann habe ich manchmal auch das Gefühl, dass die Kunden psychologisch gesehen auch schon in diese Denkweise gehen, wo sie sagen, okay, nach 6 Wochen habe ich mir den Deload verdient und ich habe ja hart trainiert und mehr geht dann auch nicht. Aber wenn ich mir dann auch mal in den Personal Trainings die Art und Weise angucke, wie sie trainieren, dann denke ich mir, Okay, also eigentlich hätten wir da noch 5 Wochen plus draufsetzen können, weil das ist kein Grund, um irgendwie ein Deload zu machen. Also die Frage ist natürlich auch immer, woher weiß man denn, und das hast du ja auch gesagt, wann man denn bei Reps in Reserve 0 überhaupt da ist. Das finde ich ist immer so eine schwierige Sache, das den Leuten zu erklären oder beizubringen. Und ich habe zum Beispiel letztens auch im Personal Training von einer Kundin, sie versucht zu pushen, bis geht nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, da geht noch was, da geht noch was, noch 5. Und dann hat sie abgebrochen und hat gesagt, nee, weil es brennt schon. Ja, aber das Brennen ist immer noch nicht wirklich der Zeitpunkt, wo nichts mehr geht. Weil theoretisch geht ja dann trotzdem vom Bewegungsablauf kannst du ja trotzdem das Gewicht noch stemmen. Wenn wirklich nichts mehr geht, dann kriegst du eine ganze vollständige Wiederholung auch gar nicht mehr hin. Und das finde ich immer so super wichtig, auch den Leuten wirklich zu erklären, was ist denn eben dein maximalstes an Leistung, das du treffen kannst und wo auch dann gar nichts mehr geht. Wie gehst du mit deinen Kunden um oder wie erklärst du denen, was denn Reps in Reserve 0 ist?
Jetzt kommt meine unfaire Methode. Ich schieße dich einmal ab. Ich muss meinen Kunden einmal abschießen. Das nennt man auch im wunderschönen, also im Personal Training, man das gegen den Baum pingeln. Ja, man zeigt, was eigentlich möglich ist. Und dann sagst du, und jetzt bremse ich dich. Schön, dass du das kannst. Jetzt bremse ich dich. Wir trainieren mit rein Petto. Wir haben gesehen, du schaffst so und so viele Wiederholungen. Das muss so wehtun. Wir trainieren jetzt aber ein bisschen darunter. Ja, ist schöner, jemanden bremsen danach zu müssen, wie jemanden hochpushen zu müssen. Das mache ich im ersten Training, da wird sehr viel Zeit investiert. Danach kann ich dich bremsen, so wie ich das funktioniert. Was bei mir immer wichtig ist, ist, und da muss man gucken, das ist von Übung zu Übung auch abhängig bei mir, will ich ein systematisches Versagen oder möchte ich ein muskuläres Versagen? Ne? Möchte ich, dass die Form noch passt und und ich dann aufgrund der Muskelermüdung das nicht mehr schaffe, oder möchte ich den Muskel komplett tot machen? Und da gibt es Übungen, wo ich sage, ich möchte den Muskel komplett tot machen, weil egal wie schlecht ich die Ausführung mache, ich werde ihn immer noch treffen. Und es gibt einfach Übungen, wo ich sage, da bringt das nichts mehr, weil es geht nicht mehr dahin, wo es hin soll. Da macht es keinen Sinn. Ja, da muss ich dann auch sagen, das ist dann schwer für mich, auch da die Brücke zu finden, zu sagen, hier habe ich dich komplett muskulär abgeschossen, hier gucken wir, dass die Ausführung nicht mehr passt, weil du ausweichst mit dem Ellbogen oder. Aber normalerweise, erstes Training, gibt es immer sowas wie, das haben wir früher auch gemacht, einen Fitnesstest. Wie fit ist denn die Person? Und dann habe ich halt, ich pinkel halt direkt in den Baum und gucke, was geht, bis der Muskel versagt und sagt dann einfach, gut, jetzt trainieren wir 3 darunter. Fertig. Da weiß man nämlich, dass es immer noch sehr intensives Training sein muss, wenn man 2 bis 3 im Petto hat. Und guckt nicht dahin. Und wir müssen leider sagen, intensives Training führt zum Erfolg, und dieses Rumgurken, was man oft sieht, oder dieses, ich gehe einfach hin, mache ein bisschen was, das bringt dich nicht weit. Und da gibt es halt 90% der Leute, wenn man aber ins Fitnessstudio geht und sich mal so umschaut, nicht bei Athleten jetzt, aber generell bei Leuten, die jetzt einfach ins Fitnessstudio gehen, um sich zu bewegen oder ein bisschen abzunehmen, da fehlt die Intensität zu 90%.
Ja, ist auch immer schade um die Zeit, die man dann im Fitnessstudio rumgurkt, so wie du es gesagt hast. Und tatsächlich sind das ja auch die Leute, die dann nach einem Jahr oder nach 5 Jahren immer noch gleich aussehen. Also, ja, da wurde auf jeden Fall definitiv was falsch gemacht. Aber das ist, so wie du gesagt hast, eine gute Strategie, wenn man den Kunden einfach an die Hand nimmt und sagt, hey, komm, wir machen mal zusammen Training, am besten gleich direkt am Anfang, damit die wissen, wie soll es denn genau gemacht werden. Und dann wissen die das auch. Wenn es natürlich nicht geht, weil der Kunde weiter weg wohnt und jetzt nicht die Möglichkeit hat, vor Ort zu dir ins Studio zu kommen oder mit dir ein PT zu vereinbaren, könnte man beispielsweise, das habe ich jetzt auch mal gemacht, einfach in meinen Gruppenchat ein Video reingeschickt von einer Kundin, die es mir erlaubt hat, das dann natürlich dann auch zu veröffentlichen in der Gruppe und habe dann einfach gesagt, Leute, also hier seht ihr ein Beispielvideo von Athletin XY. Sie macht jetzt die Ausführung an der Hack-Squat. Am Anfang sieht man, die Geschwindigkeit ist sehr konstant. Auch die Pausen oben in der isometrischen Stellung sind konstant. Und irgendwann mal ist einfach die Geschwindigkeit, die nimmt ab. Und natürlich auch es wird auch immer schwieriger und anstrengender, das Gewicht nach oben zu drücken. Bis irgendwann die Person gar nicht mehr nach oben kommt. So. Oder ohne Hilfe die negative Bewegung, also praktisch von unten nach oben, das Gewicht dann nach oben drücken kann. Und wenn dieses Phänomen auftritt, dann seid ihr bei Reps in Reserve 0. Nicht früher und auch nicht später. Punkt fertig aus.
Ist auch eine gute Taktik.
Ja. Also an der Geschwindigkeit sieht man es ja. Also die Geschwindigkeit kann man sich ja als Indiz nehmen. Dann zum einen auch zwischenzeitlich, wenn mal kurz pausiert wird, weil sonst funktioniert das Ganze ja immer oder der Bewegungsablauf ist ja immer smooth. Du machst eine Repetition, die zweite, die dritte und so weiter. Und zwischen den Wiederholungen wird ja dann gegen Ende immer länger pausiert. Also jetzt nicht eine Minute, aber vielleicht ein paar Sekunden länger als zu Beginn. Die Geschwindigkeit nimmt ab. Das heißt, die Wiederholung an sich braucht einfach viel, viel länger Zeit, bis sie durchgeführt wird. Und natürlich nimmt auch die Übungsqualität nimmt halt ab. Und so, wie du auch schön gesagt hast, es ist immer wichtig zu wissen als Coach, an welchen Übungen ist es okay, sich abzuschießen und an welchen nicht, weil wenn dann der Ellenbogen rausspringt, beispielsweise, dann ist die Verletzungsgefahr viel, viel zu groß und dann macht es auch keinen Sinn. Genauso wie bei Intensitätstechniken. Also wenn man Myraps oder sonstiges, dann macht man das ja auch nicht an allen Übungen, weil es einfach zu gefährlich ist. Was denkst du, was ist denn eigentlich so die Ursache, wieso sich denn überhaupt die Athleten so schwer tun oder auch Lifestyle-Kunden, die Reps in Reserve einzuschätzen? Was ist da die Ursache?
Da gibt es für mich zwei Ursachen. A, wenn ich jetzt einen neuen Trainingsplan bekomme und das ist eine fremde Bewegung für mich, muss ich mich natürlich erst einfinden im Bewegungsablauf. Was soll ich da überhaupt spüren? Viele haben eine Mind-Muscle-Connection, viele haben sie aber auch nicht. Also was soll ich denn spüren in der Bewegung? Das muss ich wissen, bevor ich überhaupt sage, dass ich gehe hier ins Versagen, bevor ich irgendwas anderes mache. Dann muss ich natürlich wissen, wie viel Gewicht kann ich denn hier überhaupt bewegen? Und dann das Letztere, was wir halt gerade genannt haben, ist einfach, es ist ein Problem zu sagen, das sind zwei Reps in Reserve. Ich weiß aber vorher nicht, was eigentlich mein Maximum ist. Man muss sein Maximum kennen, um dann weiter Progress zu machen. Und da gibt es so einen wunderschönen Spruch, den habe ich mal gehört. Ich glaube, das war John Hewitt. Und das gebe ich jedem an die Hand. Ich habe so ein Schreiben, wie intensiv man trainieren soll. Und da steht in den letzten drei Wiederholungen, egal welcher Wiederholungszahl, wächst dein Muskel. Die Veränderung findet in den letzten drei Wiederholungen statt. Ob die jetzt intensiv sind oder ob du sie gar nicht machst. Ne? Wenn man, das ist auch im Leben so, das sage ich auch immer, im Leben kämpfen wir für Dinge, um irgendwo hinzukommen. Und wenn wir im Training nicht kämpfen müssen, damit wir etwas schaffen, dann ist das Training meistens nicht intensiv genug. Nein, wir müssen uns nicht abschießen dabei, weil dafür ist der Coach zuständig, der sagt dir, wir schießen uns so und so ab, wir schießen uns so und so ab, wir gehen in die Position, wir haben so viele Rears offen. Ohne zu wissen, wo mein Maximum ist, ohne die Bewegung zu kennen, weil sie neu ist, ohne zu wissen, was soll ich denn überhaupt treffen, welchen Muskel soll ich erwischen, ist die Ausführung überhaupt richtig, kann ich gar nicht mit Reps in Reserve arbeiten, weil ich gar nicht weiß, was ich da mache. Ja, du musst erst alle drei Parameter kennen und dann kannst du sagen, okay, das ist vielleicht, und das ist auch mal ein Riesenpunkt, das waren jetzt vielleicht drei Reps in Reserve. Vielleicht. Ja. Und dann kommt noch hinzu, an manchen Tagen bin ich so drauf, an anderen so, und wenn ich das nicht messe, und wir Coaches wollen, dass du dein Gewicht einträgst, was du schaffst, damit du dich an dem orientieren kannst, wenn ich das nicht messe, dann kann ich gar nicht wissen, was eigentlich Sache ist. Wenn ich damals 15 geschafft habe und es ist ein schlechter Tag, ich habe zu wenig geschlafen, ich schaffe halt nur 13, ist das so. Da hängen noch ein paar Parameter mit dran. Aber ja, ich drehe mich im Kreis, man muss halt die drei Parameter kennen. Fertig.
Genau. Und so wie du es auch kurz angesprochen hattest, die Reps in Reserve sind ja auch immer sehr, sehr abhängig vom Tag. Hängt ja vieles zusammen. Schlaf, Stress. Also wir verursachen ja nicht nur Stress im Training, sondern auch in unserem Alltag, bei der Arbeit. Das heißt, es kommt immer auch darauf an, geht man unausgeschlafen und nach einem gestressten Arbeitstag ins Training rein, wo man vielleicht auch kein oder zu wenig gegessen hat zuvor, weil es einfach zeitlich nicht ging, hat man auch eine schlechtere Recovery gehabt oder hat man sich einen Tag davor schon komplett abgeschossen und der Körper ist einfach noch ermüdet. Das hängt halt alles zusammen. Deswegen kann man die Reps in Reserve nicht an jedem Tag gleichsetzen. Und ich finde auch, es ist super schwierig, auch für mich jetzt, auch als Coach, oftmals zu sagen, bin ich jetzt bei Reps in Reserve 2 oder bin ich bei Reps in Reserve 3? Ja, es fühlt sich hart an. Ich weiß, ich bin jetzt gleich am Abkacken, aber ich bin mir nicht sicher, ob da jetzt noch 2 oder 3 drin wären. Geht es dir auch so oft?
Ja, ich benutze jetzt ehrlich gesagt keine Reps in Reserve 3 mehr. Also für mich im eigenen Training eh nicht. Weil ich merke, da kann ich gar nicht unterscheiden. Was ich merke ist, und das kann man sehr gut, wenn ich die nächste Wiederholung mache oder machen würde, würde ich danach überhaupt noch eine schaffen? Das
Ja.
kann ich. Ja, das kann ich noch gut differenzieren. Ich kann aber nicht sagen, sind das noch 3? Das ist mir zu weit weg vom Versagen selbst. Wenn ich merke, Scheiße, wenn ich jetzt gleich nochmal ziehe, sorry für das Wort, scheiße. Wenn ich jetzt noch ziehe, dann weiß ich, beim nächsten Mal geht nichts mehr. Ja? Das kann ich unterscheiden, aber alles, was zu weit weg ist vom Versagen selbst, ist für mich einfach ein extremes Ratespiel mit einer 50-50-Chance. Also, vielleicht war dann nämlich ein besserer Tag und ich hätte ein PR gemacht, also ich hätte nochmal mehr rausholen können, weil ich mich super frisch fühle, aber vielleicht war ein Scheißtag und ich kann das nicht empfinden. Und du hast die Faktoren schon gut genannt, was alles mit einwirken kann, ne? Und emotionaler Stress, den gibt es übrigens auch noch, der wirkt so krass, dass ein Training manchmal, das können zwei verschiedene Paar Welten sein, ein Training, ne? Manchmal kein Schlaf, Stress in der Beziehung, in der Arbeit. Dann gehst du ins Training und bewegst eigentlich keine Gewichte. Obwohl du die gleiche Muskelmasse hast, bewegst du keine Gewichte. Und Reps in Reserve kann ich nur messen 1 bis 2. Weil das ist das, was ich noch drin habe. Und ich muss aber auch ehrlich sagen, wenn man eben zu viel Stress hat, man hat nicht geschlafen, ist manchmal besser, gar nicht ins Training zu gehen. Dann nimm dir das für viele vom Kopf her doof. Aber wenn dein Stresslevel schon so hoch ist, aufgrund von Schlaf, du konntest das nicht regenerieren und alles, dann geh einfach nicht ins Training, weil das ist noch mehr Stress. Und dann hängst du deinem Stressbucket hinterher, statt den einmal zu lernen und wieder zu machen. Ich habe ganz viele Kundinnen und Kunden, aber primär Kundinnen, die das nicht akzeptieren, dass der Stress bis hier steht und vielleicht sogar eine Einheit weniger die Woche eher positive Effekte hätte. Jetzt habe ich letztens eine gehabt, da habe ich einfach gesagt, du trainierst so hart unter der Woche und bist so hart zu dir selbst. Ich möchte, dass du einen Tag nicht trainierst und dafür aufschläfst. Was ist passiert? 2 Kilo gedroppt. Boom.
Ja, Cortisol speichert
Cortisol.
Wasser.
Und was ist am nächsten Tag passiert? Viel leistungsfähiger. Ne? Euer Körper ist ein Geschenk, dass er überhaupt das mitmacht, was wir machen müssen. Also nehmt euch auch die Zeit darüber hinaus. Dann könnt ihr auch die Reas besser werden. Dann kann der Coach besser mit euch umgehen. Ja.
Also ich persönlich denke, dass das Problem allgemein vor allem bei vielen Athleten der Fall ist, aus dem Grund, weil Athleten an sich ja sehr strukturiert sind. Das heißt, wenn du wirklich einen Wettkampf bestreiten möchtest, du musst auf deine Ernährung achten, du musst auf deine Recovery achten, du musst PRs im Training machen, du achtest auf dein Training des Tages, dass eben alle Übungen, die auch von deinem Coach vorgegeben werden, auch im Best Case eben auch von der Übung passen. Also wenn steht als Übung 1 Beinpresse, dann machst du nicht als Übung 1 Waden, sondern du gehst eben der Reihenfolge dementsprechend dem Ganzen nach. Das heißt, in allen Schienen und natürlich auch das Posing, das habe ich vergessen, in allen Schienen bist du wirklich getimed, getaktet und versuchst, dein Bestes zu geben. Und so wie es gemacht wird und so wie es vorgegeben wird vom Coach, so muss es gemacht werden, weil ansonsten wird man keine Erfolge erzielen. Also, das Problem ist, jeder Mensch kennt sich besser, als dass der Coach dich kennt. Der Coach kann dir was vorgeben, der kennt dich vielleicht so Pi mal Daumen, aber der wird dich niemals so gut kennen, wie du dich selber kennst. Und manchmal liegt es gar nicht am Training, sondern so wie du gesagt hast, an äußeren Faktoren, emotionaler Stress, schlecht geschlafen in den letzten Tagen, whatever. Und das führt eben dazu, dass man komplett übermüdet ist. Und anstatt dass viele in sich kehren und mal darüber nachdenken, wie fühle ich mich denn überhaupt? Bin ich müde? Bin ich gestresst? Bin ich genervt? Bin ich eher mehr wütend, aggressiv und habe keinen Bock auf gar nichts? Habe ich irgendwelche Schmerzen? Ja, ich habe Muskelkater komplett überall. Und welche Emotionen gehen in mir vor? Ich bin verärgert, ich bin traurig. Und dann ist halt auch noch die wichtige Frage, wenn es dir so geht, wenn du diese Emotionen hast, dieses Körperempfinden, diese Gedanken, welches Bedürfnis hast du? Ich würde gerne schlafen. Ich würde gerne mein Telefon einfach irgendwo in die Ecke schmeißen und mal sagen, ich bin nicht erreichbar, ich schaue jetzt eine Netflix-Serie an. Was auch immer. Aber dann ist es genau richtig, nicht nur vom Kopf her zu sagen, okay, mein Kopf sagt, ich muss das und das machen, weil dann fängt es an zu rattern wie eine Maschine, sondern auch mal wirklich auf das Herz zu hören, was ist denn überhaupt mein Bedürfnis als Mensch? Und wenn man da mehr hört, dann wirst du auch als Athlet erfolgreicher sein, weil dieses Denken wie eine Maschine führt manchmal eher dazu, dass man schlechter funktioniert, so wie du gesagt hast. Du bist dann müde und ich finde es sowieso überhaupt nicht sinnvoll, ins Training zu gehen, wenn du eh weißt, es war ein scheiß Tag und wenn ich heute ins Training gehe, das wird nicht laufen. Hauptsache, ich zieh's durch und gehe nach Hause. Dann lass es sein, wenn du einmal statt viermal im Training nur dreimal trainiert hast oder statt fünfmal nur viermal trainiert hast, da wird nichts passieren. Es wird
Ist.
eher mehr Positives passieren, wenn du auf dich hörst.
Außerdem ist es schön, als Coach auch Daten zu sammeln, weil du hast schon gesagt, eigentlich kennst du dich am besten. Da ist auch so ein Punkt, als Coach will ich so viel wissen wie möglich. Das glaubt mir immer keiner, ja, weil viel Wissen auch viel verarbeiten für einen Coach ist, aber je mehr ich weiß, desto besser kann ich dir helfen. Wenn du mir nur die Hälfte erzählst, kann ich dir nicht helfen. Ne? Wenn sind Tabellen nicht ausfüllt, kann ich nicht lesen.
Genau.
Aber mir ist das Ziel wichtig. Das heißt, ich höre dir eigentlich zu und ich kenne dich als Coach auch. Du willst zuhören, du willst wissen, was eigentlich in der Person vorgeht. Wir sind keine Therapeuten, darüber hatten wir es auch schon mal. Aber wenn der Stress irgendwo anders noch liegt, dann will ich das wissen, um zu wissen, wie ich weiter vorgehen muss. Weil alle
Genau.
Daten, die ich nicht weiß und die dich belasten könnten, woher soll ich das riechen, wenn du mir nicht davon erzählst? Ja, und dann merke ich dann irgendwann, man kommt nicht weiter, weil mir Infos fehlen. Ja. Und dann kommt auf einmal, ah, so ist das. Ja, dann hör mal auf damit. Ne? Es gibt so viele Beispiele, wo ich einfach, wenn du die äußerlichen Faktoren beachtest, merke, okay, was ich gerade mache als Coach, ist zu viel für die Person. Ich muss das rausnehmen. Die Person würde es selber auch nicht rausnehmen, deswegen muss ich das als Coach als Anweisung geben, damit überhaupt was passiert. Und da ist einfach diese Kommunikation wichtig. Auch die Rears, wenn du mir sagst, ich spüre das nicht, dann finde ich einen Weg, wie du vielleicht das spürst. Das wäre jetzt das erste Training, das wäre bei mir die Datei, die ich mitgebe, bei dir das Video, was ich mitgeben kann. Da ist die Kommunikation, ist das so wichtig.
Genau. Und ja, je schneller oder je eher wir eben über eine Situation Bescheid wissen, desto eher können wir agieren. Und dann ist eben der Schaden nicht so groß, als wenn wir jetzt die ganze Zeit beispielsweise ein Training aufsetzen, das überhaupt in der jetzigen Lage nicht machbar ist, weil der Stress einfach zu groß ist in der Arbeit oder privat, in der Familie. Und dann macht sich ja der Athlet schlussendlich dann eher noch mehr den Kopf, weil er schafft es da nicht, das Ganze zu handeln. Dann wird der Stress ja noch größer, als wenn man am Anfang an schon gesagt hat, hey, momentan ist einfach die und die Situation. Bedeutet nicht, dass man dem Coach jetzt sagen muss, ich stehe jetzt kurz vor der Scheidung oder so. Oder ja. was auch immer. Es geht einfach darum, zu sagen, momentan ist einfach eine emotionale schwere Lage. Also klar, wenn man jetzt einen guten Draht hat zum Coach, kann man es sagen, aber man muss es nicht. Also ich verstehe das auch, wenn so sensible Sachen einfach eher für sich behalten werden wollen. Aber es geht einfach darum, das Verständnis zu haben. Jetzt ist eine schwere Zeit und deswegen ändern wir den Trainingsplan in eine andere Richtung. Ich habe jetzt auch einen Kunden, der ist im Minicut, aber bei ihm läuft es nicht aufgrund dessen, weil er arbeitstechnisch einfach in unterschiedlichen Städten arbeitet und immer hin und her switchen muss. Und er dachte, das wird einfacher, aber irgendwie hat es nicht funktioniert. Und da habe ich auch gesagt, du hör mal, wir können den Minicut jetzt auch beenden, weil Minicut ist auch nicht so wichtig. Dann machen wir den vielleicht mal zu einer anderen Zeit, wenn es einfach bei dir privat ein bisschen einfacher ist. Und er hat sich dann dafür entschieden, okay, nee, er möchte gerne weitermachen. Da habe ich gesagt, gut, versuch's, aber wenn es vom Stresspegel her für dich jetzt momentan nicht möglich ist, dann ist es auch kein Hals- und Beinbruch zu sagen, okay, wir versuchen es einfach später nochmal.
Wisst ihr, was das Schöne ist? Die schreibt immer einen Leitfaden, damit man den Punkt nicht verliert, den man hat. Dann kann man immer reingucken, was man noch
Ja,
sagen möchte.
also eigentlich haben wir so gut wie alle Sachen schon abgeklappert. Aber vielleicht noch eins. Da würde mich mal interessieren, was denn deine Meinung dazu ist. Also, man sagt ja, die Reps in Reserve sind ein guter Leitfaden. Und zum einen ist es ja so, dass man Reps in Reserve 0 nicht jedes Mal machen sollte, weil es einfach von der Recovery nicht mehr möglich ist, das Ganze zu stemmen. Und es ist auch nicht zwingend notwendig, immer auf Reps in Reserve 0 zu trainieren, um eben ein Muskelwachstum zu erhalten. Aber dann gibt es ja noch dieses Phänomen von der Adaption. Bedeutet, wenn ich jetzt die ganze Zeit auf Reps in Reserve 0 trainiere, dann bekomme ich höchstwahrscheinlich Muskelkater. Und irgendwann mal, wenn ich aber die ganze Zeit mit diesem Reps in Reserve 0 trainiere, dann wird der Muskelkater auch nachlassen, weil sich mein Körper bzw. meine Muskeln daran adaptiert haben. Wie siehst du das?
Okay, das ist immer schön zu sagen. Es ist schön auch, dass jemand das versteht. Der Körper ist, glaube ich, das krasseste adaptive System, was wir haben. Das funktioniert mit Ernährung, das funktioniert mit Körpergewicht, das funktioniert mit dem Training. Also da schon mal schön, wenn das jemand versteht. Normalerweise sagen wir ja, um dann noch mehr Progress zu machen, musst du immer mehr machen. In dem Fall sage ich, man macht ab einem gewissen Punkt keine Gains, selbst wenn man sich daran gewöhnt hat, weil das eine systematische Überlastung des Körpers ist und man sich irgendwann ins Ausfährt. Ganz einfache Regel. Wenn ich jeden Tag, also jedes Mal, und da muss ich jetzt kurz unterscheiden, auf wie oft man ins Training geht, weil ja, wenn ich nur dreimal die Woche ins Training gehen würde und ich schieße mich einfach dreimal die Woche ab, habe aber so viel Zeit dazwischen, um wieder zu regenerieren, dann würde ich wahrscheinlich Real Null Dauer fahren. Würde ich, so wie ich mich kenne. Wenn ich aber, und das ist jetzt ein großes Aber, fünfmal die Woche trainiere und mich jedes Mal abschieß, werde ich auch trotz dieses adaptiven Systems Körper irgendwann keine Fortschritte mehr machen, weil mein System, Nervensystem, Knorpelgewebe, Knochengewebe einfach nicht mitmacht. Ja, da muss ich irgendwann Gang zurückschrauben. Und ich kann nicht sagen 0, 0, 0 und Deload, 0, 0, 0 und Deload, 0, 0, 0 und Deload. Dann müsste ich mich zu oft wieder aus dem Training rausnehmen, dass einfach dieser Progress, den ich gemacht habe, konstant nicht so gut wäre, wie wenn ich systematisch meine Progression erhöhe. Das ist einfach meine Meinung dazu. Und ich glaube, da gibt es auch wunderschöne Studien dazu. Aber die sind auch abhängig, wie oft geht jemand ins Training, wie hoch sind die regenerativen Kapazitäten, die jemand hat. Und das auch ist sehr variierend, wenn jemand einen sehr stressigen Job hat, in der Familie Probleme, sind die regenerativen Kapazitäten schon mal um einiges kleiner. Ne? Wenn ich viele habe und ich schieße mich jedes Mal ab und es sind aber nur drei Einheiten, wunderschön. Wenn ich das alles, wenn ich fünfmal die Woche trainiere, ich noch einen Job habe, dann lass es. Das macht dein Körper eh nicht mit. Auch wenn du Rear Null gemacht hast, wird deine Leistung tendenziell auch runtergehen. Das heißt, für den Muskelwachstum, da passiert sonderlich wenig. Ja, das ist meine Meinung.
Ich meine, letztendlich ist es ja so, wir betreiben ja einen progressiven Overload über eine gewisse Zeit, wo man trainiert. Und neben den Reps in Reserve gibt es ja noch, du erhöhst deine Wiederholungszahl oder du erhöhst das Gewicht. Das heißt, die meisten werden jetzt eher in dem vorgegebenen Range bleiben an Wiederholungen, sagen wir 10 bis 12 Wiederholungen. Und wenn du über die Zeit, wo du trainierst, jetzt da immer dein Gewicht erhöhst, dann hast du ja auch eine Progression erreicht. Es muss nicht immer über Reps in Reserve funktionieren. Allgemein bin ich auch der Meinung, ja, man kann schon adaptieren, so dass man eben keinen Muskelkater hat nach der Zeit. Ich finde, das ist immer so eine schwierige Sache nachzuvollziehen. Ist Muskelkater jetzt gut? Mache ich jetzt zu wenig oder mache ich jetzt zu viel? Wie muss ich das handhaben? Also zum einen ist es eben wichtig, mal zu gucken, adaptiert denn mein Körper an diese Leistung, die ich fahre im Training in Form von weniger Muskelkater? Bin ich immer noch die ganze Zeit genauso kaputt wie am Anfang? Oder kann ich mich steigern vom Gewicht her? Bin ich die ganze Zeit ermüdet? Wie ist mein Empfinden her von der Stimmung? Bin ich die ganze Zeit schlecht drauf? Und die andere Sache ist natürlich auch, man kann es auch objektiv sehen, ob dann Gains gemacht wurden oder nicht, ob es zu viel war oder nicht, indem man einfach mal guckt, okay, hat sich die Form verbessert? Wenn nicht, dann war es wahrscheinlich auch zu viel. Also das wären mal auch noch so Hints, wo man eben sehen kann, ob man jetzt auf dem richtigen Weg ist. Aber allgemein finde ich, ist es ein ganz, ganz schwieriges Thema, das Ganze eben, ja, zu betrachten. Und generell ist es da auch wichtig, vom Coach zu sehen, passt es denn überhaupt oder passt der Trainingsplan auch von dem progressiven Overload oder auch von den ganzen Übungen, den ich dem spezifisch jetzt gebe, oder ist es zu viel? Und der Coach kann eigentlich nur das ausprobieren und dann letztendlich evaluieren, okay, ich habe jetzt das mit dem Kunden gemacht, hat gut funktioniert, okay, dann setzen wir jetzt nochmal eine Schippe drauf und schauen mal, was dann passiert. Wenn eben nichts passiert ist, aber alle anderen Parameter waren gleich, dann kann man sagen, okay, war doch zu viel. Deswegen gehen wir lieber den alten Approach oder verändern vielleicht noch ein bisschen ein paar Parameter, damit man wieder in die richtige Richtung geht. Ist immer sehr individuell.
Ich sage immer, zusammen, man muss probieren, weil zusammen schreibt man dein eigenes Buch. Fertig. Und vorher muss ich aber wissen, was ich in dieses Buch schreiben will, ne? Und welche Richtung der Hauptcharakter hier des Buches haben will, ne? Wo wir hin möchten mit unserer Reise. Und dafür brauche ich Infos und dafür muss ich Sachen ausprobieren. Ja.
Genau.
Ich
Ja, ich
glaube, da haben
denke, wir haben eigentlich alles über der Reps in Reserve zusammengebracht. Oder fällt dir noch was ein, Joey, ergänzend?
wir haben sogar expandiert.
Ja.
Eingebracht, wie überhaupt gefunden.
Ja, das entsteht ja immer im Laufe des Gesprächs.
Muss aber auch an dieser Stelle sagen, wenn man mit Coaches fachsimpelt, ist es schwer, einen Cut zu machen. Ich glaube, viele Zuhörer merken das dann immer, wenn Coaches so fachsimpeln und die reden und reden, dann ist schwer, manchmal den Cut zu machen. Manche Sachen sind auch tiefer, dass man das einfach so sagt, ja, wir sind ABCD, die haben die und die Vorteile, die Nachteile und das ist aber nicht messbar, weil ABCD. Das funktioniert nie. Und wir Coaches rutschen auch immer manchmal hoch runter in andere Themen kurz rein und wieder raus, weil die alle zusammenhängen. Euer Training, euer Progress hängt an vielen Faktoren und ich glaube, ihr merkt es jetzt so langsam, wenn in jedem Podcast, den ich gerate, schweife ich mal da in die Richtung, mal da in die Richtung mit jedem, weil einfach Dinge zusammenhängen und das Gesamtpaket entscheidet, ob ihr dann in die Richtung geht oder die Richtung. Oder in gar keine und einfach stehen bleibt. Das gibt es ja auch. Passiert aber nichts.
Ja, ist vielfältig unser Sport, aber das ist auch das Gute daran und das Schöne und auch sehr individuell, weil jeder anders ist und deswegen macht es ja auch so viel Spaß. Auf jeden Fall danke, Joey, dass du mit dabei warst. Ich hoffe, ich höre dich mal bald wieder, entweder zu einem neuen Thema oder privat. Ich muss auf jeden Fall vorbeikommen und mal ein Training mit dir absolvieren in deinem coolen Gym.
Wir machen eine Gym-Session, YouTube, Podcast, Meet and Greet, whatever.
Alles in einem.
Alles in einem. Dürft ihr gerne abstimmen. YouTube gibt es schon. Podcast hat Niki, ich das Trainingsequipment und das Essen auch noch dazu. Ihr dürft doch entscheiden, was wir essen. Nicht. Spaß.
Genau, so machen wir das. Ja, aber wäre echt eine coole Idee. Vielleicht kannst du mir noch sagen und den Zuhörern, wo man dich denn finden kann.
Ihr könnt mich generell auf Instagram finden unter Joey Moe unterstrich Original unterstrich. Da findet ihr auch ganz schnell eine Antwort von mir, wenn ihr mir mal schreibt. Ich versuche da sehr schnell zu sein. Ja, meine Coaching-Kunden haben natürlich Vorrang, die haben den schnellsten Kontakt, das ist über WhatsApp. Facebook hat man auch bald die Möglichkeit, unter Performance Coaching mich zu finden, sowie unter meiner neuen Webseite, aber die ist gerade in Gestaltung. Habt auch noch YouTube. Ich habe vergessen, wie ich da heiße. Aber ja, das gibt es auch noch.
Aber da kommt man ja sicherlich über Instagram zu dir auf
Genau,
deinen
über
YouTube-Kanal.
Instagram und dann dahin.
Was zeigst du denn auf deinem YouTube-Kanal? Kannst du vielleicht noch sagen?
Es sind eigentlich Daily Vlogs mit Trainings, Trainingsadvice, hast du immer da drin, dass ich irgendwelche kleinen Tipps raushaue im Training. Es sind aber Daily Vlogs. Für die Leute, die mal wissen wollen, wie ich als Mensch bin, als Coach bin, die erleben das in diesen Videos live. Meine Ticks, meine Art und Weise zu coachen ist da so ein bisschen präsent. Man sieht auch den Eduardo, da ist jetzt zum Beispiel, wir haben den Gesamtsieg beim NRC geholt. Wie habe ich den NRC-Typen hier denn so vorbereitet, den kleinen Eduardo? Klein ist jetzt nicht mehr. Er war ziemlich abgezogen. Wie gehe ich mit Kunden um? Und dann habt ihr einfach ein Bild, wie ich bin. Und ich reise gerne, das wird auch noch drin vorkommen. Was sind Daily Vlogs über Training, über mich, über Lebensweisheiten, die ich euch mitgeben möchte oder eben nicht habe.
Vom
Ja.
alten Joey, vom
Von
Grandpa Joey.
Grandpa Joey in the building mit 31. Ja, das sieht man auf YouTube.
Sehr schön. Werde ich auf jeden Fall alles in den Shownotes verlinken, auch dein YouTube-Kanal, auch wenn du gerade nicht weißt, wie du darauf da heißt. Aber auf jeden Fall vielen lieben Dank, Joey, dass du mit dabei warst. Hat mich mega, mega gefreut, auch mal seit langem wieder mit dir im Podcast aufgenommen zu haben. Haben wir früher auch schon die Ehre gehabt, miteinander zusammen zu quatschen. Wird in der Zukunft auch öfter vorkommen, hoffentlich. Auf jeden Fall hat es mich sehr, sehr gefreut. Ich wünsche dir und den Zuhörern einen wunderschönen Tag. Und ja, verabschiede mich von euch. Ciao.
Ciao.